Stell dir mal vor, du stehst an einem richtig schönen, sonnigen Sonntagsmorgen vor so einer typischen alten Dorfkirche.
Mhm.
Die Glocken läuten, das Gebäude wirkt massiv, irgendwie friedlich und ja, einfach unverrückbar.
Absolut, ja.
Das gibt einem ja so ein bisschen dieses beruhigende Gefühl, ne?
Mhm.
Dass dieses Zentrum der Gemeinschaft eigentlich schon immer genau so dastand. Also alles ist geordnet, alles hat seinen festen historischen Platz.
Das ist genau das Bild, das wir alle total verinnerlicht haben. Diese alten Mauern wirken auf uns halt wie so steinerne Anker der Beständigkeit. Wir klammern uns wahnsinnig gerne an diese Vorstellung von so einer unerschütterlichen, jahrhundertelanger Tradition.
Ja, aber das Ding ist, wenn du anfängst, in den tatsächlichen historischen Aufzeichnungen zu blättern und wirklich mal Schicht für Schicht das Fundament von dieser vermeintlichen Idylle freilegst, dann bröckelt diese friedliche Fassade extrem schnell.
Oh ja. Und wie?
Man blickt dann plötzlich auf so eine historische Landschaft, die extrem turbulent ist, die unvorhersehbar und echt alles andere als starr.
Wir sprechen da wirklich von der absoluten Definition einer hochdynamischen, oft auch brutalen und einfach faszinierenden Transformation.
Und genau um diese Transformation soll es heute bei uns gehen. Wir stützen uns da für unseren heutigen Blick in die Vergangenheit auf eine ganz spezifische, richtig spannende Quelle.
Genau, die Blüderhäuser Geschichtsblätter.
Richtig. Konkret die Ausgaben Nummer 3 und Nummer 4, die von Peter Horst Schmidt verfasst wurden. Und unsere Mission heute ist eigentlich ziemlich klar. Wir wollen anhand von diesem einen Ort, also Blüderhausen im Remstal, herausfinden, wie sich das kirchliche und gesellschaftliche Leben eigentlich so entwickelt hat.
Von der rauen Frankenzeit bis tief ins 20. Jahrhundert rein.
Genau, wir wollen verstehen, wie globale Konflikte und solche überregionalen Katastrophen das Leben von jedem einzelnen Bauern, Handwerker und Pfarrer vor Ort wirklich komplett auf den Kopf gestellt haben.
Ja.
Also lass uns mal das Fundament legen. Wir befinden uns jetzt im 6. und 7. Jahrhundert. Das Remstal ist im Grunde genommen noch totale Wildnis. Wie fasst in so einer Umgebung eine völlig neue Religion denn überhaupt Fuß?
Ja, da muss man sich das Remstal wirklich als so eine extrem dichte, unwegsame Bewaldung vorstellen. Also da gab es kaum ausgeprägte menschliche Ansiedlungen.
Mhm.
Nachdem die Franken dann unter König Chlodwig I. die Alamannen in einer großen Schlacht besiegt hatten, fing ganz langsam so eine systematischere Besiedlung an.
Okay.
Und mit diesen neuen Siedlern kamen auch die ersten christlichen Missionare da in diese tiefen Wälder.
Wobei, wir dürfen uns da jetzt wahrscheinlich keine schicken Bischöfe in Seidengewändern mit Riesengefolge vorstellen, oder? Ich meine, die Infrastruktur gab es ja gar nicht.
Nee, völlig richtig. Also die Pioniere des Glaubens in dieser Region, das waren irisch-schottische Wandermönche.
Okay, Wandermönche.
Genau. Und das Faszinierende an dieser frühen sogenannten iroschottischen Kirche war ihre Struktur. Die war nämlich extrem einfach, sehr archaisch. Und das ist der springende Punkt. Sie operierte völlig unabhängig vom Papst in Rom.
Echt? Völlig unabhängig?
Ja, komplett. Diese Wandelprediger fühlten sich einfach persönlich berufen. Die zogen zu Fuß durch die losen Siedlungen und haben den Menschen da die christliche Botschaft nahegebracht. Und ihr Erfolgsgeheimnis sozusagen war die Nähe zur Bevölkerung.
Die haben wahrscheinlich nicht nur Latein gesprochen, oder?
Eben. Die sprachen nicht nur Latein, sondern haben ihre Botschaft sehr wahrscheinlich direkt in den lokalen Dialekten der Menschen vermittelt.
Wahnsinn! Wenn man das mal so in unsere heutige Zeit übersetzt, waren diese Wandermönche im Grunde so eine Art unabhängige Grassroots-Influencer?
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Die hatten halt keine mächtige Produktionsfirma im Hintergrund, die sprachen die Sprache der Straße, übernachteten in den Dörfern und haben sich so ein total organisches Netzwerk aufgebaut.
Absolut.
Aber diese Unabhängigkeit, die blieb dann nicht lange bestehen. Ich habe gesehen, die Quellen erwähnen da einen Mann namens Winfried.
Richtig.
Den kennen wir heute ja vor allem als Bonifatius. Der taucht dann da im Jahr 723 auf und ändert einfach mal die kompletten Spielregeln.
Ja, Bonifatius kommt da rein und agiert gewissermaßen wie so ein CEO, der dieses lose, gut funktionierende Grassroots-Netzwerk einfach übernimmt. Und er verwandelt das dann in ein straff organisiertes, hierarchisches Franchise-Unternehmen.
Und das auch noch mit massiver Unterstützung der fränkischen Regierung, oder?
Exakt. Der Mechanismus hinter diesem Wandel ist machtpolitisch absolut entscheidend. Bonifatius hat dem Papst in Rom die Treue geschworen und die lokalen Strukturen einer strengen römischen Organisation unterworfen.
Mhm.
Und für die fränkischen Herrscher war dieser Wechsel kein rein spirituelles Anliegen. Das war ein hochwirksames politisches Werkzeug.
Das musst du mir genauer erklären. Warum sollte sich ein mächtiger fränkischer König dafür interessieren, wem da so ein paar Mönche im Wald ihre Treue schwören?
Naja, weil Religion in dieser Zeit das absolut stärkste Mittel war, um Infrastruktur aufzubauen.
Ah, okay.
Die Anbindung an Rom gab dem Glauben so ein einheitliches Regelwerk. Und im Gegenzug förderten die fränkischen Herrscher die Gründung von riesigen Klöstern, also Hirsau zum Beispiel oder später dann Elching.
Okay, das heißt, das waren nicht einfach nur Kirchen zum Beten?
Nee, überhaupt nicht. Das waren keine reinen Rückzugsorte. Das waren hochkomplexe wirtschaftliche und administrative Zentren. Die haben Wälder gerodet, Straßen gebaut, Landwirtschaft betrieben und, ganz wichtig, die Steuern organisiert.
Krass.
Ja. Durch diese straff organisierten Klöster konnte der Staat halt so ein wildes, unwegsames Land wie das Remstal systematisch erschließen und kontrollieren.
Verstehe, das war also im Prinzip der perfekte symbiotische Deal zwischen Kirche und Staat.
Genau.
Und mit dieser neuen festen Struktur brauchte so eine wachsende Siedlung wie Plüderhausen dann natürlich auch irgendwann ein echtes eigenes Kirchengebäude. Und hier bin ich in den Geschichtsblättern auf ein richtiges administratives Rätsel gestoßen.
Oh ja, die Quellenlage zur ersten Kirche ist wirklich äußerst spannend. Um das mal historisch einzuordnen, die allererste namentliche Erwähnung von Plüderhausen finden wir im sogenannten Codex Hirsauiensis.
Das ist sowas wie ein mittelalterliches Grundbuch, oder?
Genau. Stell dir das vor wie ein massives mittelalterliches Grundbuch und Steuerregister, das eben von den Mönchen in Hirsau geführt wurde. Da steht dann drin, dass ein Gosold de Plüderhusen eine Schenkung macht.
Mhm.
Eine tatsächliche Kirche vor Ort in Plüderhausen wird dann urkundlich das erste Mal im Jahr 1295 belegt. Und diese Kirche, die übrigens exakt auf dem Platz stand, wo sie heute auch noch steht, war der heiligen Margareta geweiht.
Okay, das klingt jetzt erstmal nach einem ganz gewöhnlichen historischen Fakt. Aber die Quellen zeigen da ja einen massiven Widerspruch auf.
Richtig.
Weil nach einem späteren Dokument, dem Kieserschen Forstlagerbuch, zeigen die alten Grenzsteine von diesem örtlichen Heiligen Wald, der ja eigentlich Margaretenwald hieß, eben nicht die Symbole von Margareta.
Genau, sondern?
Die zeigen, in Stein gemeißelt, die Schlüssel des Apostels Petrus. Und die historischen Beweise deuten da extrem stark darauf hin, dass der ursprüngliche Schutzpatron der Kirche Petrus war und dass man ihn später einfach durch Margareta ersetzt hat.
Ja, das ist schon faszinierend.
Aber lass mich da mal kurz einhaken. Wie funktioniert das denn praktisch? Ich meine, konnte die Kirchenhierarchie in Rom wirklich zulassen, dass da so ein kleines lokales Dorf einen hochrangigen Heiligen wie den Apostel Petrus einfach austauscht?
Na, gute Frage.
Galt sowas im tief religiösen Mittelalter nicht sofort als Blasphemie oder Häresie?
Also, aus unserer heutigen, stark dogmatisch geprägten Sicht wirkt das natürlich unglaublich befremdlich. Aber da muss man verstehen, wie pragmatisch diese mittelalterliche Frömmigkeit auf dem Land oft war. Wir sprechen hier vom Phänomen des sogenannten Patroziniumswechsels.
Okay, und warum macht man das?
Um das zu verstehen, müssen wir uns einfach die Lebensrealität der Menschen dort ansehen. Margareta war im 12. Jahrhundert eine der populärsten Heiligen überhaupt, ganz besonders bei der bäuerlichen Bevölkerung.
Mhm.
Und der entscheidende Hebel hier ist ihr offizieller Gedenktag im Kirchenkalender. Das ist nämlich der 20. Juli.
Ah, der 20. Juli, das ist ja mitten in der Erntezeit.
Exakt. Und der 20. Juli war eben nicht nur ein Karg für Gebete, sondern ein absolut entscheidender wirtschaftlicher und auch juristischer Stichtag im Kalender der Bauern.
Wie meinst du das juristisch?
Naja, ein Beispiel. Wenn ein Bauer, der ein Gut gepachtet hatte, nach diesem Margaretentag starb, dann ging man rechtlich davon aus, dass seine harte Arbeit für das Jahr getan war. Der Ertrag der Felder und damit auch der Getreidezehnt, also diese zentrale Steuer, galt ab diesem Tag als verdient.
Ah.
Das heißt, seine Erben durften die Ernte dann behalten. Wenn er aber davor starb, sah die rechtliche Lage oft ganz anders aus.
Das ist ja krass. Das heißt praktisch, man hat das religiöse Zentrum des Dorfes einfach an den agrarischen Wirtschaftszyklus angepasst.
Ganz genau.
Es ging bei der Wahl des Schutzheiligen also gar nicht so sehr um feinsinnige theologische Debatten Petrus versus Margareta, sondern eigentlich darum, Pachtverträge, Steuerfristen und diesen existenziellen Rhythmus der Landwirtschaft in das spirituelle Leben zu integrieren.
Besser kann man es nicht zusammenfassen, die Religion durchdrang das tägliche Überleben komplett. Der Heiligenkalender war im Grunde gleichzeitig der Wirtschaftskalender der Bauern.
Wenn die mittelalterliche Kirche also so extrem tief in diesen wirtschaftlichen Kreislauf der Bauern verwoben war, dann stellt sich da natürlich eine ziemlich brisante Frage. Was passiert eigentlich, wenn die politische Elite plötzlich realisiert, wie viel Reichtum und Macht da in diesen ganzen lokalen Ländereien und Kirchensteuern steckt?
Und das bringt uns direkt ins 16. Jahrhundert.
Eine Zeit, die für Plüderhausen ja buchstäblich mit Feuer begann.
Absolut. Das 16. Jahrhundert war ein unbeschreiblicher Schock für die gesamte Region. Da kam zuerst die physische Auslöschung. Im Jahr 1519 macht nämlich ein Adeliger namens Jörg Staufer von Blosenstaufen so einen militärischen Ausfall aus dem nahen Göppingen und fällt in Plüderhausen ein.
Mhm.
Das war ein Akt purer Zerstörung. Die Gruppen brennen die Kirche und 80 Wohnhäuser einfach komplett nieder. Und 14 Einwohner werden dabei erstochen.
80 Häuser? Ich meine, das entsprach damals ja fast dem kompletten Dorf.
Ja, das war verheerend.
Und die Überlebenden hatten wahrscheinlich kaum Zeit, irgendwie die Asche wegzuräumen. Denn schon 1525, also nur ein paar Jahre später, wütete dann der Bauernkrieg in der Region.
Richtig.
Aber die tiefgreifendste, dauerhafteste Veränderung kam dann kurz darauf, nämlich mit der Reformation. 1534 wird sie in Württemberg eingeführt und 1536 erreicht sie dann auch Plüderhausen.
Mhm.
Und weißt du, wir lernen in der Schule ja immer, dass die Reformation primär so eine theologische Erneuerung durch Martin Luther war. Aber wenn man sich ansieht, was da vor Ort durch Herzog Ulrich von Württemberg passiert ist, bekommt das Ganze einen völlig anderen Charakter.
Ja, da hast du völlig recht.
Er zieht nämlich den sogenannten großen Zehnt, also diese Hauptsteuer auf Getreide und riesige Kirchengüter, einfach ein. Das Kloster Elchingen, dem Plüderhausen ja vorher unterstand, verliert seinen kompletten Einfluss.
Ja, Herzog Ulrich hatte hier definitiv nicht nur theologische Motive. Er nutzt diesen Deckmantel der Reformation eigentlich, um kirchliche Güter zu verstaatlichen. Und mit diesem enormen Vermögen baut er dann seine eigenen Festungen, wie zum Beispiel Schorndorf, massiv aus.
Das ist ja wie so eine feindliche Übernahme im Geschäftsleben.
Absolut. Die Mechanik der Reformation auf landesherrscherlicher Ebene war tatsächlich eine der allergrößten wirtschaftlichen und machtpolitischen Umverteilungen in der europäischen Geschichte. Man muss wissen, Herzog Ulrich war kurz zuvor aus seinem eigenen Land vertrieben worden und hatte es sich erst mühsam wieder zurückerobert.
Ah, und er brauchte Geld.
Er war heillos verschuldet und da bot ihm die Reformation einfach die perfekte rechtliche und ideologische Begründung, um den Reichtum der alten katholischen Klöster zu enteignen. Durch die neue Konfession wurde er als Landesherr plötzlich selbst zum obersten Bischof in seinem Territorium.
Aber Moment mal, was bedeutete das denn dann für den einfachen Bauern in Plüderhausen? Der Priester las die Messe jetzt vielleicht auf Deutsch statt auf Latein, aber rein wirtschaftlich gesehen hat sich für den Bauern doch 0,0 verbessert, oder?
Nee, im Gegenteil. Oft verschärfte sich der Druck für die Leute sogar. Der Bauer musste seinen Getreidezehnt ja weiterhin abgeben.
Eben.
Aber diese Steuer, die floss nun nicht mehr an den fernen Abt von irgendeinem Kloster, der das Geld vielleicht zumindest noch teilweise in die lokale Armenfürsorge steckte.
Sondern
das Geld floss jetzt direkt in die Kriegskasse des Staates, nach Stuttgart oder eben in den Ausbau der Festung Schorndorf. Die einfache Bevölkerung stand bei diesen ganzen gewaltigen Umwälzungen total ohnmächtig zwischen den Fronten. Die Religion, die ihnen eigentlich Halt geben sollte, wurde da vor ihren Augen als Instrument der staatlichen Finanzpolitik benutzt.
Wahnsinn! Diese Instrumentalisierung funktioniert ja vielleicht, solange das staatliche System stabil ist. Aber was passiert mit einer Gesellschaft, wenn genau dieses System, wenn Wirtschaft, Staat und auch die medizinische Versorgung komplett kollabieren?
Ja, da betreten wir dann das 17. Jahrhundert.
Genau, wir müssen nämlich jetzt über den Dreißigjährigen Krieg und die Pest sprechen. Weil hier zeigt sich die Kirche plötzlich wieder in einer ganz anderen, extrem existenziellen Rolle.
Das Jahr 1626 markiert für Plüderhausen wirklich den absoluten Tiefpunkt der menschlichen Existenz. Der Krieg hatte die ganze Infrastruktur zerstört, die Ernten fielen aus und die Truppen, die da durchzogen, brachten auch noch Krankheiten mit.
Mhm.
Allein von August bis Dezember 1626 sterben in diesem kleinen Ort etwa 300 Menschen an der Pest und der Ruhr.
Lass uns das mal in eine greifbare Perspektive rücken. Wie funktioniert eine Gemeinschaft denn psychologisch und physisch, wenn die Bevölkerung dermaßen dezimiert wird? Die Quellen sagen, dass die Einwohnerzahl damals von über 1800 auf gerade mal 600 Menschen einbrach.
Ja, das ist unvorstellbar.
Das ist ein Rückgang von rund 66%. An manchen Tagen starben 2 bis 3 Menschen. An einem einzigen Tag im September waren es sogar 8. Es dauerte 150 Jahre, bis der Ort diese Verluste wieder ausgeglichen hatte.
Mhm.
Wer organisiert in so einer totalen Apokalypse eigentlich noch das Zusammenleben?
Wenn alle staatlichen und auch familiären Netze zerreißen, dann bleibt in der damaligen Zeit als einzige funktionierende Institution oft nur noch der Pfarrer vor Ort übrig.
Okay.
Und in Plüderhausen war das der Magister Michael Engel. Er hat in dieser grausamen Zeit gewissenhaft das Totenbuch geführt. Und dieses Buch, das ist nicht einfach nur so eine statistische Quelle. Das ist ein Dokument unvorstellbarer menschlicher Belastung. Pastor Engel beerdigt da täglich seine eigenen Nachbarn und Gemeindemitglieder. Er muss in Häuser reingehen, in denen einfach alle tot oder sterben sind.
Und er verliert dabei ja auch noch seine eigene Familie. Das ist wirklich der Moment in den Geschichtsblättern, der diese ganzen nackten Zahlen plötzlich extrem menschlich macht.
Ja, das geht unter die Haut.
Im Oktober 1626 beerdigt Pfarrer Engel seinen eigenen Sohn Hieronymus. Der war gerade mal 12 Jahre alt. Einen Tag später stirbt sein anderer Sohn Kaspar, 16 Jahre alt. Ein Jahr später verliert er dann seine Frau Katharine und später noch eine Tochter.
Es ist schrecklich.
Und 1635 erliegt er dann schließlich selbst der Pest. Ich meine, die mentale Resilienz, die dieser Mann da aufbringen musste, das ist für mich kaum zu fassen. Er dokumentiert da den Untergang seiner gesamten Welt, er beerdigt seine Kinder und muss dann am nächsten Sonntag wieder vor die völlig traumatisierten Überlebenden treten und denen erklären, dass Gott einen Plan hat.
Genau hier analysieren wir diesen fundamentalen Unterschied zur politischen Kirche eines Herzog Ulrichs. Weißt du, in Momenten des totalen zivilisatorischen Zusammenbruchs, da fungiert der Glaube eben nicht mehr als Steuersystem, sondern er wird zum allerletzten psychologischen Schutzraum.
Mhm, absolut.
Wenn wir uns die Einträge von Pfarrer Engel durchlesen, da sehen wir keine wütenden Pamphlete. Die Einträge sind kurz, extrem gewissenhaft und sachlich geführt. Er hat versucht, dieser völligen Anarchie durch Bürokratie und Rituale irgendwie etwas Ordnung entgegenzusetzen.
Wahnsinn.
Abends schloss er seine Listen dann oft mit dem Satz: Gott habe ihre liebe Seele und erwecke ihren Leib an seinem großen Tag mit Freuden. Religion bot in dieser dunklen Zeit einfach den allerletzten Mechanismus, um so ein massenhaftes, scheinbar völlig sinnloses Sterben mental überhaupt noch verarbeiten zu können.
Puh. Nach so einer traumatischen Vernichtung stellt sich dann natürlich die Frage, wie baut sich so ein Ort über die nächsten Jahrhunderte überhaupt wieder auf?
Ja, das ist ein langer Weg.
Wir springen da mal in die Moderne und hier zeigt sich nämlich eine ziemlich erstaunliche Entwicklung. Dieses starre Monopol der einen staatlich verordneten Kirche beginnt sich langsam aufzulösen und die Aufgaben der Kirche verlagern sich stark in den sozialen Bereich.
Richtig, wir betrachten da jetzt das 19. und das beginnende 20. Jahrhundert. Die Industrialisierung hat die Gesellschaft ja nochmal komplett verändert. Und die Kirche in Plüderhausen erstarrte da nicht irgendwie in alten Traditionen, sondern reagierte tatsächlich auf die neuen Nöte der Arbeiterfamilien.
Was haben die da gemacht?
Zum Beispiel entstand 1873 der erste Kindergarten im alten Rathaus übrigens, auf direkte Anregung des damaligen Pfarrers. 1891 wurde dann eine Krankenpflegestation gegründet.
Wow, okay.
Und ein wirklich hervorragendes Beispiel für dieses neue Zusammenspiel von Wirtschaft und Kirche ist die Firma Schüle. Die hat 1913 und 1914 den Bau eines großen evangelischen Gemeindehauses und auch eines weiteren Kindergartens massiv finanziell unterstützt.
Das war also sozusagen der Aufbau der sozialen Infrastruktur im Ort. Aber der allergrößte kulturelle Härtetest für das Zusammenleben da, der kam ja erst noch. Und zwar direkt nach dem Zweiten Weltkrieg.
Oh ja. Nach 1945 wurden Millionen von Menschen aus den damaligen deutschen Ostgebieten vertrieben. Und sehr, sehr viele dieser Heimatvertriebenen strömten eben auch ins Remstal und auch nach Plüderhausen.
Mhm.
Das Entscheidende hierbei ist aber, die überwiegende Mehrheit dieser völlig mittellosen Geflüchteten war katholisch.
Und da prallen dann echt Welten aufeinander. Ich meine, Plöderhausen war seit dieser Zwangsreformation durch Herzog Ulrich, also seit 1536, ein rein evangelischer, extrem streng protestantisch geprägter Ort.
Absolut. Und diese Vertriebenen, die kamen damit buchstäblich nichts an. Der allererste katholische Gottesdienst musste in einem Feierraum von einer lokalen Volksschule improvisiert werden. Und dieser Raum war natürlich sofort restlos überfüllt.
Ja, logisch.
Und in genau diesem Moment greift dann ein Mechanismus der Integration, der historisch betrachtet wirklich außergewöhnlich ist. Der katholische Seelsorger Kurat Josef Degelmann und der evangelische Pfarrer Röhrle, die suchten das Gespräch miteinander.
Und dann?
Der evangelische Kirchengemeinderat traf daraufhin eine absolut historische Entscheidung. Sie stellten den Katholiken ihre eigene alte St. Margaretenkirche zur Verfügung.
Lass uns da mal ganz kurz innehalten und diesen Kontrast zur Vergangenheit aufzeigen. Weißt du, im 16. Jahrhundert, da wurden abweichende theologische Strömungen noch brutal gewaltsam unterdrückt.
Mhm, ja.
Die Geschichtsblätter erwähnen da zum Beispiel die Wiedertäufer. Das war so eine Bewegung, die die staatlich verordnete Säuglingstaufe ablehnte und stattdessen die Taufe von Erwachsenen praktizierte.
Genau.
Diese Menschen wurden wegen ihres Glaubens systematisch gejagt, vertrieben oder sogar hingerichtet, nur weil sie dieses Monopol der Staatskirche in Frage gestellt haben.
Und jetzt?
Genau. Und jetzt, ein paar Jahrhunderte später, nach dem vernichtendsten Krieg der Menschheitsgeschichte, stimmt da der evangelische Gemeinderat dafür, fremden Katholiken den eigenen Altarraum nutzen zu lassen. Von Herbst 1946 bis Ostern 1956 haben die Katholiken da jeden Sonn- und Feiertag morgens um 8 Uhr ihre heilige Messe in der evangelischen Kirche gefeiert.
Ja, das ist eine unglaubliche Entwicklung. Dieses ökumenische Wohnmodell hielt sogar an, bis die katholische Gemeinde dann 1960 endlich ihre eigene Herz-Jesu-Kirche einweihen konnte.
Wahnsinn!
Und diese Öffnung beschränkte sich ja nicht nur auf die Integration der Katholiken. Parallel dazu sehen wir in den Dokumenten, wie sich das kirchliche Leben immer weiter diversifizierte.
Was kam da noch?
Sogenannte Freikirchen etablierten sich auch. Die Methodisten begannen zum Beispiel bereits um 1858 damit, sich erstmal in privaten Wohnzimmern zu treffen, bis die Gemeinschaft dann groß genug war für eigene Kapellen. Und auch die Neuapostolische Kirche fasste dann ab 1912 in Plüderhausen Fuß.
Wir sehen hier also echt eine extreme Entwicklung von einer starren, durch Könige und Herzöge erzwungenen religiösen Einheit hin zu so einem pluralistischen System, das wirklich von unten, von den Menschen getragen wird.
Das ist die historische Evolution in ihrer reinsten Form. Wir begannen ganz am Anfang mit den wandernden Mönchen da im wilden Wald, erlebten dann diese harte Dogmatik einer von oben herab diktierten Staatsreligion, die Kriege finanzierte und Güter enteignete.
Mhm.
Und ganz am Ende des Prozesses, da im 20. Jahrhundert, finden wir dann diese vielfältige, tolerante Gemeinschaft, in der plötzlich verschiedene Konfessionen einfach nebeneinander existieren und sich sogar in der Not gegenseitig unterstützen. Der Begriff Gemeinde entwickelt sich da weg vom bloßen Steuerbezirk hin zu einer echten, von Solidarität geprägten Nachbarschaft.
Was für ein gewaltiger Bogen, den wir da heute gespannt haben. Wir sind mit irischen Mönchen durch echt unwegsame Wälder gezogen. Wir haben verstanden, wie der landwirtschaftliche Stichtag der heiligen Margareta die lokale Frömmigkeit gesteuert hat.
Ja.
Wir haben gesehen, wie der feurige Jörg Staufer den Ort komplett in Schutt und Asche legte und wie Herzog Ulrich diese theologischen Reformen eigentlich nur nutzte, um seine eigenen Staatskassen zu füllen.
Mhm.
Wir haben dann die unglaubliche Resilienz von Pfarrer Engel analysiert, der da mitten in der Pestapokalypse irgendwie die menschliche Würde aufrechterhalten hat. Und wir haben miterlebt, wie nach 1945 aus völlig fremden Vertriebenen echte Nachbarn wurden, die sich in Zeiten größter Not ein Kirchengebäude geteilt haben.
Die Aufzeichnungen von Plüderhausen zeigen uns halt eindrücklich, dass Geschichte eben nicht nur aus irgendwelchen Jahreszahlen und trockenen Verträgen besteht. Sie formt sich durch die direkten Reaktionen der ganz einfachen Menschen auf diese extremen, oft lebensbedrohlichen Herausforderungen.
Absolut. Und wir hoffen, dieser detaillierte Blick in die Quellen hat dir gezeigt, wie viel globale Geschichte oft in den Straßen eines einzigen kleinen Ortes stecken kann. Aber bevor wir uns heute verabschieden, möchte ich dir noch ein letztes Bild mitgeben.
Mhm.
Stell dir noch einmal diese alte St. Margaretenkirche in Plüderhausen vor. An der Westseite, so direkt über dem Eingangsportal, befindet sich so eine kleine, ziemlich vom Wetter gezeichnete Figur der heiligen Margareta, gehauen aus Stein.
Ja.
Die wurde dort ungefähr um das Jahr 1450 angebracht. Denk mal darüber nach, was dieser alte Stein alles miterlebt hat. der sah die flackernden Flammen, als 1519 das halbe Dorf niederbrannte. Der war der stille Zeuge, als 1626 die Karren mit den ganzen Pesttoten endlos an ihm vorbeizogen.
Wahnsinn.
Und er sah eben auch die völlig erschöpften, aber erleichterten Gesichter der Heimatvertriebenen nach 1945, die da durch dieses Portal in eine neue, sichere Heimat traten. Wenn du also das nächste Mal an einem alten, unscheinbaren Gebäude in deiner eigenen Stadt oder in deinem Dorf vorbeigehst, dann bleib doch einfach mal für einen kurzen Moment stehen. Von politischen Intrigen, von unfassbaren Katastrophen, von Überlebenswillen und von ganz tiefem menschlichen Zusammenhalt sind eigentlich in genau diesen Steinen, direkt vor dir, gespeichert.
Bis zum nächsten Mal.
Bleib neugierig und hinterfrage die Dinge.